Atibeo,
der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge von Atibeo, dem Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Heute wollen wir der Frage nachgehen, macht Homeoffice krank? Viele Unternehmen wollen auch nach der Pandemie das Angebot zum Homeoffice beibehalten und zahlreiche Arbeitnehmende wollen auch weiterhin von zu Hause aus arbeiten. Eine kürzlich veröffentlichte Studie des Deutschen Gewerkschaftsbundes zeigt, mehr als jeder vierte der befragten ArbeitnehmerInnen macht häufig unbezahlte Überstunden und von jedem dritten wird eine besondere Erreichbarkeit erwartet. Wie wirkt sich dies auf die Psyche der ArbeitnehmerInnen aus? Ist diese Form des Arbeitens effektiv? Und welche positiven und negativen Aspekte gibt es? Das erklärt uns heute Dr. Ulrich Hössler. Er ist Professor für Wirtschaftspsychologie im Fernstudium der Hochschule Fresenius. Zu Beginn unseres Podcasts haben wir eine feste Rubrik, die nennt sich Forsch R gefragt. Darin stellen wir unseren ExpertInnen drei Fragen und bitten um drei kurze Antworten, um sie von einer etwas persönlicheren Seite vorzustellen. Herr Hössler, Ihre erste Frage lautet: Arbeiten Sie gerne von zu Hause aus?
Ja, kürzer geht's nicht.
Hand aufs Herz, arbeiten Sie im Homeoffice eher mehr oder eher weniger?
Ja, die kann ich leider nicht so kurz beantworten. Ich tendiere dazu, dass ich mehr arbeite, weil ich 8 Stunden reine Arbeitszeit erledigen will. Und im Büro arbeitet man ja auch nicht 8 Stunden durch. Also ich tendiere zu mehr, würde ich schon sagen.
Und die dritte Frage lautet: Stresst Sie diese Form des Arbeitens oder fühlen Sie sich gestresst?
Nee, gar nicht. Also mir liegt diese Art des Arbeitens sehr, sehr gut.
Ausnahmsweise erlaube ich mir eine vierte Frage. Warum?
Hängt mit meiner Ausbildung zusammen. Als Akademiker und Psychologe ist man gewohnt, dass man sehr selbstbestimmt arbeitet. Und die Tätigkeit, die ich jetzt hier ausübe bei Fresenius als Professor, ist auch eine sehr eigenverantwortliche. Und da kommt mir das Homeoffice auf jeden Fall entgegen, weil ich flexibler bin, weil ich morgens mal Sport machen kann und dafür abends Webinare habe und ja keine fixen, festen Arbeitszeiten habe.
Mhm. Ja, vielen lieben Dank schon mal an der Stelle für die Beantwortung der 3 bzw. 4 Fragen. Das Thema Homeoffice wird ja seit einiger Zeit mitunter auch kontrovers diskutiert. Die einen plädieren im Sinne des New Works dafür, das Arbeiten von zu Hause beizubehalten, da es sehr, sehr viele Vorteile bietet. Andere wiederum kritisieren, dass eine Abgrenzung zwischen Berufs- und Privatleben unter diesen Arbeitsbedingungen nicht nur schwierig ist, sondern sogar krank machen kann. Welche Vor- und welche Nachteile sehen Sie im Homeoffice oder im Mobile Working?
Also ich habe es ja gerade eben schon in meinem eigenen Fall genannt, also für die Arbeitnehmende bietet ein Homeoffice natürlich einige Vorteile. Also flexiblere Einteilung der Arbeitszeit. Ich kann zwischendrin mal einkaufen gehen oder Kind vom Kindergarten abholen oder was auch immer. Ich spare mir Wegzeiten. Das, denke ich, ist ein ganz enormer Vorteil. Also wenn ich nicht, wir wissen oder wir haben eine Ahnung, wie viele Menschen in Deutschland pendeln. Zum Teil 1 Stunde und noch mehr für einen einfachen Weg. Wenn ich mir das einsparen kann, ist das natürlich ein Riesenvorteil. Und ich kann natürlich Beruf und Familie besser miteinander vereinbaren. Stichwort jetzt Kinder vom Kindergarten abholen, hatte ich ja gerade schon. Und was man auch weiß, ist, dass man sich mitunter auch besser auf die Arbeit konzentrieren kann, weil ich eben nicht im Großraumbüro sitze, wo Kollege X nebenan telefoniert oder die beiden Kolleginnen sich mit unterhalten. Auf der anderen Seite, die Nachteile, die wurden ja auch schon von Ihnen genannt, ist es natürlich, ich kann Beruf und Privatleben besser vereinbaren, Vorteil, aber ich kann es natürlich auch schwieriger trennen, Nachteil. Also wenn zum Beispiel eben mein Kind gerade reinläuft, wenn ich ja, mich in irgendeinem Videocall befinde oder so. Möglicherweise ist mein Arbeitsplatz auch nicht so gut ausgestattet wie der im Büro, wenn wir jetzt zum Beispiel an Bürostuhl denken, ergonomische Schreibtischstühle oder auch höhenverstellbare Schreibtische. Sowas hat man nicht unbedingt zu Hause auch. Ich habe vielleicht einen erschwerteren Zugang zu irgendwelchen Arbeitsmaterialien oder Unterlagen, technische Schwierigkeiten ganz generell. Ich komme nicht an den Server ran oder so oder ins Intranet von zu Hause aus. Was aber wirklich am häufigsten genannt ist, was viele vermissen, die zu Hause arbeiten, ist der fehlende Kontakt, der fehlende direkte Kontakt zu KollegInnen.
Sie sprechen es an. Arbeit zu entgrenzen belastet die Gesundheit. Haben denn grundsätzlich psychische Erkrankungen in den letzten 2-3 Jahren zugenommen? Und gibt es dazu vielleicht auch Untersuchungen?
Ja, dazu gibt es jede Menge Studien und nicht nur in den letzten 2-3 Jahren, sondern in den letzten 10-20 Jahren, würde ich mal sagen, haben psychische Erkrankungen enorm zugenommen. Also sie haben sich zu einer der Hauptursachen für Arbeitsunfähigkeit entwickelt. Also Skeletterkrankungen, Muskel-Skeletterkrankungen, also der typische Rückenschmerz ist eigentlich der Klassiker und da sind die psychischen Erkrankungen nah herangerückt, sind ähnlich hoch jetzt und die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund von psychischer Erkrankung hat sich zum Beispiel innerhalb der 10er Jahre mehr als verdoppelt.
Und lässt sich diese Entwicklung zurückführen auf die Form des Arbeitens? Also woran genau liegt es, dass die psychischen Erkrankungen zugenommen haben?
Also die Entgrenzung von Arbeit, die wurde ja schon genannt und die ist ja nicht erst in den letzten 2-3 Jahren immer populärer geworden. Also man kann sagen, mit den neuen Medien, also Smartphone, bin ich eigentlich immer per E-Mail erreichbar. Und das gibt's ja nun schon länger und da hat es so an Dynamik aufgenommen, diese Entgrenzung, dass ich eben irgendwie immer erreichbar bin, dass das auch zum Teil erwartet wird, dass ich egal wann schnell reagiere und immer ans Telefon gehe, wenn Chef anruft. Also diesen Entlastungen, wie flexiblere Arbeitszeitgestaltung, die gibt's ja auch nicht erst seit Homeoffice zugelegt hat im Zuge von Corona-Pandemie. Und diese bessere Vereinbarkeit entstehen entsprechende Belastungen auch gegenüber. Bis hin zur Vereinsamung, wenn wir jetzt ans Homeoffice denken. Also wenn jemand Single ist und arbeitet nur noch von zu Hause aus, dann kann es echt schwierig werden, weil er eigentlich niemanden mehr trifft, mit dem er eine engere Beziehung hat. Also nur noch via Bildschirm. Und ein zweiter Punkt ist durchaus auch, dass eben die psychischen Erkrankungen etwas von ihrer Tabuisierung verloren haben. Also man kann durchaus davon ausgehen, dass früher, was als zum Beispiel Rückenleiden diagnostiziert worden ist, gern auch mal einfach eine Depression war und sowohl behandelnder Arzt oder Ärztin als auch der oder die Betroffene das einfach nicht als psychische Erkrankung sehen wollten. Und das hat sich ein Stück weit verloren. Also auch das trägt dazu bei, dass die Zahlen an psychischen Erkrankungen zunehmen.
Die Frage ist ja, wie lässt sich dem entgegenwirken? Sind da nicht auch die Arbeitgeber gefragt? Oder wäre die Rückkehr zur Arbeit im Büro, also in Präsenz, das richtige Mittel?
Ja, so pauschal mit Sicherheit nicht. Also wie gesagt, also das Homeoffice hat ja auch viele Vorteile und es gibt ja auch viele Arbeitnehmende, die das begrüßen und es hat ja auch Vorteile für Arbeitgeber. Also ich spare mir ja Mietkosten, Energiekosten, Infrastruktur, die ich ja für alle vorhalten muss in einem Büro und auch wenn jemand im Urlaub ist, dann zahle ich trotzdem den Büroraum. Und das Homeoffice, wie es jetzt in den letzten Jahren praktiziert worden ist, ja durchaus auch für Arbeitgeber interessante Vorteile geliefert. Also insofern jetzt zu sagen, wir gehen zurück auf Null und alle kommen wieder 8 Stunden ins Büro, das ist mit Sicherheit nicht die Lösung der zunehmenden psychischen Erkrankungen. Also es kommt so ein bisschen drauf an, welche Art von Tätigkeit jemand ausübt, welche Art von Büro zur Verfügung steht, was auch die eigenen Präferenzen sind. Also es gibt Menschen, die wie ich gerade erwähnt habe, also ich komme sehr gut mit Homeoffice zurecht, andere tun das weniger. Und im Endeffekt sollte das halt entsprechend geplant werden. Das ist jetzt die neue Herausforderung. Also ausgehend von der Beantwortung der Frage, welche Aufgaben in welcher Umgebung besser erledigt werden, sollte man das systematisch planen. Wer wann mit wem an welchem Arbeitsplatz arbeitet. Oder eben auch nicht arbeitet. Also wenn wir ans Großraumbüro denken, das ist kein idealer Arbeitsplatz für Tätigkeiten, bei denen ich hoch konzentriert sein muss. Das geht zu Hause, wenn ich ein eigenes Arbeitszimmer habe, ohne Störung, sehr viel besser. Also man kann ja zum Beispiel Homeoffice-Kernarbeitszeiten vereinbaren, wo ich sage, okay, ich erwarte, dass du zu diesen Zeiten erreichbar bist und ab, keine Ahnung, 6 Uhr abends, aber auch nicht mehr. Und das sollte auch kontrolliert werden, und zwar von beiden Seiten. Also nicht nur, dass Arbeitgeber kontrolliert, wann sitzt der oder diejenige an ihrem Schreibtisch, sondern eben auch, dass zum Beispiel ein Betriebsrat sagt, okay, Arbeitgeber oder Führungskräfte haben dann auch nicht das Recht, nach diesen oder außerhalb dieser Kernarbeitszeiten irgendwie was einzufordern an Kontakt. Also da wird man dieser Entgrenzung von Arbeit durchaus entgegenwirken. Also es geht so ein bisschen darum, dass das einfach, dass die Vorteile und die Nachteile, wie wir es jetzt schon besprochen haben, entsprechend genutzt bzw. vermieden werden und dann ein Plan gemacht wird, wann wer wie im Büro ist und wann wer wie Homeoffice machen kann.
Das würde ja bedeuten, dass eher individuelle Pläne gemacht werden müssten. Das heißt aber ja auch, man müsste untersuchen, welche gesundheitsgefährdenden Potenziale gibt es für jeden Einzelnen, welche Form des Arbeitens passt zu jedem einzelnen Mitarbeitenden. Für die Arbeitgeber beziehungsweise insbesondere dann für die HR-Abteilung wäre dies natürlich dann mit deutlich mehr Arbeit verbunden. Ist das nicht ein bisschen zu viel verlangt?
Nee, das denke ich, ist nicht zu viel verlangt. Also gerade als Wirtschaftspsychologe, der auch mit Personalpsychologie sich beschäftigt, würde ich sagen, das ist genau das ist der Kernbereich von HR-Lern, würde ich sagen. Also Arbeitszeitmodelle, Arbeitsplatzmodelle so zu gestalten, dass sie für jeden einzelnen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin ideal sind. Also dann haben alle was davon. Genau das sollte HR leisten.
Kennen Sie denn aus Ihrer Beratungsfunktion heraus so Best-Practice-Beispiele? Also haben Sie gute Modelle in anderen Unternehmen kennengelernt, die ihre Modelle umgesetzt haben und das auch mit Erfolg?
Ja. Also auf jeden Fall gibt es solche Beispiele. Das sind meistens eher Konzerne als jetzt Mittelständler, weil natürlich da auch entsprechende Manpower in der HR vorhanden ist und ja, solche Prozesse auch gezielt angegangen werden. Also was ja so ein Trend ist, ist die sogenannte Clean Desk Policy. Also wir haben ein Großraumbüro oder muss kein Großraumbüro sein. Also die Arbeitnehmenden kommen ins Büro und suchen sich irgendwo einen Schreibtisch, an dem sie arbeiten können. Und wenn sie gehen, hinterlassen sie den wieder sauber. Also Clean Desk. Und wenn man das nicht organisiert, dann ist es natürlich, ich komme ins Büro und auf einmal sind alle belegt oder ich muss erst mal 20 Minuten suchen, bis ich irgendwo einen Schreibtisch finde. Das kann es natürlich nicht sein. Auf der anderen Seite, ich komme ins Büro und sonst ist keiner da. Dann kann man sich auch denken, jetzt hätte ich gleich zu Hause bleiben können. Und also da eben entsprechende Pläne zu machen und Strukturen zu schaffen, da gibt es durchaus sehr, sehr ausgefeilte, sehr auch gelungene Modelle, die auch funktionieren. Und das Wichtigste dabei ist immer, dass ich die Belegschaft entsprechend mitnehme. Also wenn ich den Leuten sowas vorsetze, dann muss ich mit Reaktanz rechnen, dann ist keiner happy damit. Aber wenn ich quasi in Workshops zum Beispiel oder in den Mitarbeiterbefragungen entsprechend rauskriege, was die Belegschaft eher will und was sie eher nervt und dann daraufhin was anbieten kann, dann ist das eine ganz andere Sache. Also es geht immer darum, dass die Leute mit einzubeziehen.
Ja, da kommen bestimmt auch oder mit Sicherheit auch Vorschläge aus der Belegschaft selbst. Ich erinnere mich, dass während der Corona-Zeit habe ich von einem Unternehmen gehört, in dem es meetingfreie Tage gab, damit man in dieser Zeit, an den meetingfreien Tagen, ungestört arbeiten kann.
Hört sowas für absolut sinnvoll. Also das sind einfach, es geht darum, dass klare Strukturen geschaffen werden. Und dann weiß ich Bescheid. Ich muss zu bestimmten Zeiten, wird erwartet, dass ich an meinem Schreibtisch bin und auch erreichbar bin und zeitnah auf E-Mails reagiere. Und es gibt Zeiten, wo ich planen kann, da ruft mich keiner an, da habe ich kein Meeting. Also wenn das klar ist, wenn da alle mitgehen, ist das eine vernünftige Sache.
Das erinnert mich jetzt an einen anderen Podcast, den ich kürzlich mit einer Ihrer Kolleginnen geführt habe. Darum ging es auch darum, dass es wichtig ist, klar zu kommunizieren und dass man Transparenz schaffen sollte. Sprich, so kann man zum Beispiel angeben, wann genau man erreichbar ist und wann man eben nicht erreichbar ist. Zum Beispiel in einer Abwesenheitsnotiz oder auch auf der Mailbox, dass man da eben die Info hinterlässt, dass man zum Beispiel nur bis 17 Uhr erreichbar ist.
Ja, also Transparenz ist ein unheimlich wichtiger Faktor in der Kooperation in Unternehmen oder in Organisationen generell, der leider oft vernachlässigt wird. Weil eine Angst besteht, dass man, keine Ahnung, Informationen an falsche Personen geraten oder so. Ich weiß es nicht. Es wird auch gerne mal, also das Zurückhalten von Transparenz wird natürlich gerne auch mal als Machtinstrument eingesetzt, also Herrschaftswissen. Wenn das nicht alle wissen, was ich weiß, dann kann das ja auch ein Vorteil sein, strategischer. Das sind so Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und letztlich kommt es eigentlich immer auf die Unternehmenskultur an. Also traue ich mich, in meine Abwesenheit reinzuschreiben, ich bin nur bis 17 Uhr erreichbar? Oder muss ich damit rechnen, dass ich dann als Faulpelz gelte, so ungefähr? Ja. Und da müssen einfach auch die Vorgaben von oben müssen zur Kultur stimmen. Also ich zitiere gern Peter Drucker, großer Management-Experte. Culture eats strategy for breakfast. Also wenn die Kultur da nicht mitzieht, dann kann ich irgendwelche Strategien vergessen.
Herr Hössler, ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Und zwar ging mir gerade durch den Sinn, woran liegt es denn genau, dass uns diese Form des Arbeitens krank machen kann? Also wenn sich Berufliches und Privates zu sehr überschneiden. Also wieso ist diese Trennung so wichtig und verhindert dann vielleicht auch ein Krankwerden?
Ja, weil die Erholungsphasen fehlen. Also wenn ich ständig auf High Level bin und hochkonzentriert und energievoll mich meiner Arbeit widme, dann brauche ich irgendwann Erholungsphasen. Und das früher war das noch einfacher, da hatte ich den Feierabend und jetzt Dienst ist Dienst und Schnaps, ist so ein Spruch, der in Deutschland zumindest früher sehr verbreitet war. Also das geht keinem was an, was ich in meinem Feierabend mache und da erhole ich mich oder im Urlaub. Und das hat sich schon, also diese Grenzen sind verschwommen. Also wir kennen das alle. Ich schaue auf mein Smartphone, da kommt eine E-Mail vom Kollegen sowie noch. Da schaue ich mal schnell rein, was der will, obwohl ich eigentlich abends um 8 auf der Couch sitze und eigentlich mich erholen sollte. Und das macht es schwierig. Also, und da braucht man zum einen die Kultur, die das einfordert, hey, du musst dich erholen. Und da, glaube ich, ist noch einiges an Nachholbedarf bei Firmen. Und zum anderen auch die Selbstverantwortung für sich. Man sagt, ich nehme ja auch die Erholungsphasen und achte da drauf. Und wenn ich keine Erholungsphasen habe, dann kann ich damit rechnen, dass ich früher oder später krank werde.
Sprich, heißt das, selbst wenn man um 17 Uhr eigentlich schon aufgehört hat zu arbeiten und dann um 20 Uhr oder um 20.30 Uhr doch noch die ein oder andere E-Mail liest und beantwortet, würde das dann schon ausreichen, um das Gehirn wieder in diesen Arbeitsmodus zu versetzen?
Genau. Ich meine, es kann ja auch sein, dass ich sage, okay, jetzt sind die Kinder im Bett und jetzt widme ich mich meiner Präsentation um 8 Uhr abends bis 12 Uhr und dann gehe ich ins Bett. Da könnte ich mir vorstellen, könnte es mit dem Einschlafen schwierig werden, aber es gibt Leute, die wollen es genauso machen und denen gelingt es auch. Dann ist es halt wichtig, dass ich nicht vorher schon von 8 Uhr morgens bis 6 Uhr abends gearbeitet habe, sondern ja, dass ich vielleicht dann morgens eben Sport mache. Oder also wichtig, wann ich mir die Erholungsphasen hole, ist eigentlich zweitrangig.
Ja.
Aber dass ich sie mir hole, das ist wichtig.
Ja, jetzt haben wir ja schon viel über die Vor- und Nachteile des Homeoffice gesprochen. Sie haben auch schon ein paar Vorteile des Arbeitens vor Ort, also im Büro, erwähnt. Könnten Sie das vielleicht nochmal zusammenfassen? Also welche Vorteile bietet denn das Arbeiten im Büro?
Ja, ich meine, was ist der Vorteil, wenn ich ins Büro gehe? Ich treffe andere Leute, die da auch arbeiten. Und das würde ich als den größten Vorteil sehen. Das heißt, ich kann im direkten Gespräch, also vor allem kooperative und auch ja, teamstärkende Tätigkeiten im Büro ausführen. Also wir haben ja jetzt mit der Pandemie eigentlich ist es relativ gut schon untersucht. Auch also gerade fachlicher Austausch funktioniert eigentlich ziemlich gut über die virtuellen Meeting-Plattformen wie jetzt Zoom oder Teams oder was immer genutzt wird. Was untergeht, ist eben dieser informelle Austausch. Also der berühmte Talk in der Kaffeeküche oder zusammen in die Kantine gehen. Und jetzt mag man natürlich sagen, naja gut, ich zahle ja meine Leute nicht fürs Kaffee trinken als Führungskraft. Ja. Aber das ist etwas zu kurz gedacht. Also das ist auch gut untersucht mit virtuellen Teams. Die gibt es ja nun auch schon länger. Also Projektteams, die jetzt zum Beispiel über mehrere Länder verteilt sind. Und da weiß man, dass eben Vertrauen eigentlich nur über informellen Austausch entsteht. Und Vertrauen ist etwas, das eigentlich unerlässlich ist für eine effiziente Zusammenarbeit. Also wenn ich darauf vertrauen kann, dass die anderen am selben Strang ziehen, dass sie mir nichts Böses wollen, dass sie mich unterstützen, das funktionierendes Team braucht Vertrauen, auch in die Führungskraft zum Beispiel, dass die auf meiner Seite ist, wie ein Mensch die Luft zum Atmen. Und das kann eigentlich fast nur über informelle Austauschprozesse gehen. Und es sind so diese Zwischentalks so in der Kantine, auf dem Gang mal. Und das geht verloren mit Homeoffice. Also das macht man nicht einfach so mal in einem Zoom-Meeting. Da hören auch alle zu und so, da kann ich nicht mal schnell was zum Kollegen oder zur Kollegin rüberflüstern. Ja, also man spricht da vom transaktiven Wissen auch, das ausgetauscht wird. Also das ist ein Wissen, das eigentlich nichts mit meiner Arbeit zu tun hat, das aber sehr hilfreich ist, um das Verhalten meiner Mitarbeitenden, auch meiner Führungskraft zu interpretieren. Also so Dinge wie, ich erfahre gerade, dass Kollegin hat ein krankes Kind zu Hause. Aha, deswegen antwortet die nicht auf meine E-Mail oder deswegen war die E-Mail so komisch irgendwie. Also das hilft, die Dinge ja konstruktiver und auch kooperativer anzugehen. Und das geht massiv verloren im Homeoffice.
Gibt es eigentlich auch Untersuchungen schon, die zeigen, welche Arbeitsform effektiver ist?
Es gibt Untersuchungen, aber die kommen natürlich zu dem Schluss, dass es immer drauf ankommt.
Ja, das ist wahrscheinlich sehr, sehr typabhängig.
Ja, es ist sehr typabhängig. Es kommt darauf an, wie mein Homeoffice, welche Bedingungen da herrschen. Habe ich ein eigenes Arbeitszimmer zum Beispiel? Kann ich da die Tür machen? Oder sind die Kinder ständig? Also Homeschooling war ja eine Wahnsinnsbelastung für Eltern. Weil ich muss hier arbeiten und Kinder müssen beschult werden. Also das ist eine Situation, die gibt es ja normalerweise so nicht. Aber ja, wenn Ferien sind, gibt es sie dann auch wieder. Also das sind so, also es ist eine Typsache, es ist eine Frage der Umstände und es ist auch eine Frage der Tätigkeit. Also welche Art von Tätigkeit kann ich wo besser machen? Wenn ich im Büro, oder am Arbeitsplatz ein eigenes Büro habe, dann habe ich wahrscheinlich mehr Anreize, da auch hinzugehen, als wenn ich im Großraumbüro sitze. Wo einfach eine Lärmbelastung enorm ist und auch ein Ablenkungspotenzial enorm ist. Und die drei Dinge muss man irgendwie zusammenkriegen und dann eben systematisch ja, Arbeitspläne aufstellen. Mhm. Wer wann mit wem im Büro ist.
Also es klingt ja so, als wenn eine hybride oder eine Mischform am sinnvollsten wäre. Also sowohl das Arbeiten von zu Hause aus als auch das Arbeiten im Büro. Dann müssten natürlich entsprechend Flächen oder Räume am Arbeitsplatz geschaffen werden, wo man sich treffen kann und gleichzeitig flexible Arbeitsplätze, die man nach Bedarf nutzen kann. Über dieses Thema diskutieren aktuell viele Unternehmen, verbunden natürlich mit der Frage, wie es denn jetzt weitergehen soll und auch wie es denn jetzt am besten zu regeln ist. Lieber 50% Homeoffice, 50% vor Ort oder mehr Arbeit im Büro, mehr Arbeit von zu Hause aus. Und das ist ja auch gar nicht so einfach zu entscheiden. Vor allem für jede einzelne Tätigkeit innerhalb eines Unternehmens und dass das eben dann auch passt.
Also ich würde sagen, vor allem kooperative und teamstärkende Tätigkeiten. Also Team A trifft sich auf jeden Fall am Montag im Büro, Team B am Dienstag, so in der Form. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass man eben die Leute, mit denen ich wirklich viel zu tun habe, die treffe ich dann in Präsenz. Und dann haben wir auch genug Platz, weil die anderen sind ja an einem anderen Tag da. Und damit dann jetzt nicht Silo-Denken entsteht, muss ich natürlich immer wieder auch gezielte Aktionen machen, wo alle zusammenkommen. Ich meine, das kann man ja. Die Weihnachtsfeier oder Betriebsausflug, das hat man ja auch schon längst erkannt, dass das gute Dinge sind, die Identifikation stärken und eben die Kooperation und das Vertrauen auch fördern. Und also da denke ich, müssten Arbeitgeber den Mut haben zu sagen, okay, ich bezahle jetzt wirklich meine Leute fürs Kaffee trinken. Ich hole die alle zusammen und dann sollen sie sich austauschen. Das ist wahrscheinlich ein Schritt, der nicht so einfach ist, könnte ich mir vorstellen, aber aus psychologischer Sicht ein absolut sinnvoller.
Ja, alles sehr interessant. Mal sehen, wie wir in ein paar Jahren arbeiten werden. Jetzt beobachten wir mal, wo die Entwicklung da so hingeht. Am Ende des Podcasts haben unsere GesprächspartnerInnen immer die Möglichkeit, in 30 Sekunden auf eine Frage zu antworten, die ihre Expertise betrifft. Das ist unser 30-Sekunden-Plädoyer. Und Ihre Frage lautet, macht Homeoffice krank?
Also nein, das kann man so auf keinen Fall sagen. Was krank macht, ist ungeplantes Homeoffice mit fehlenden oder unklaren Strukturen, Zuständigkeiten und Prozessen unter unpassenden Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmende und auch Tätigkeiten, die dafür nicht geeignet sind. Das macht auf Dauer krank.
Ja, prima. Mal wieder ein kurzes und knackiges 30-Sekunden-Plädoyer. Ganz, ganz lieben Dank. Ein spannendes Thema, da kann man sicher in naher Zukunft auch nochmal drüber sprechen. Vielen lieben Dank, dass Sie da waren.
Sehr gerne.
Und vielen lieben Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie den Podcast abonnieren und hoffe, dass Sie auch aus dieser Folge wieder etwas mitnehmen konnten und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.
Atibeo.
Der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius.